das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können. Rein äußerlich meint es Gott auch gut mit uns. Wir brauchen gar nicht in Urlaub zu fahren. Wir haben das Urlaubswetter ja hier. Und so sparen wir uns viel Mühe und Kosten. Dank sei dem Herrn. Gestern hatte ich noch einen Anruf aus Kalabrien. Und die Brüder aus Italien lassen alle herzlich grüßen. Bruder Kenichi aus Palermo bittet dringend, dass wir kommen. Und ich weiß nicht wann. Das große Problem seit vielen Jahren ist Zeit. Und so wenig Zeit, die ja zur Verfügung steht, muss dann noch eingeteilt werden. Und dann bleibt nicht viel übrig. Ich hätte jetzt am Freitag und Samstag und heute eigentlich in Salzburg bleiben sollen. Die Geschwister wollten mich nicht fahren lassen, aber ich dachte, ich muss einfach zurück. Und nun bin ich wieder hier. Aber ich werde es den Brüdern nicht immer so einfach machen. Ihre Zeit kommt auch noch, denn der August ist ja für Skandinavien, der September für Afrika, der Oktober für Pakistan und dann Fernost, der November für Indien, und so sind die Monate verplant. Aber ich werde immer hier sein, wann es sich nur tun lässt. Ihr wisst, ich habe keine Ruhe. Wenn ich es irgendwie nur machen kann, mich drängt etwas, und das seit meinem Gläubigsein. Ich kann keine Versammlung auslassen. Das ist eine Sache, die mir mitgegeben wurde, seit ich gläubig geworden bin. Dann rief heute Nacht um etwa 2 Uhr Bruder Hempel an. Wir ließen ja manchmal nur, da ist das oder jenes geschehen. Am 11. des vergangenen Monats war ja der Umsturzversuch in Ghana, und der ist natürlich nicht geglückt, und jetzt sind viele Prediger und Pastoren eingesperrt worden und niemand weiß, ob man sie je wiederfinden wird. Und der Prinz Hempel, der ist natürlich ins Ausland und ist in London angekommen, ohne etwas zu haben. Solange wir nicht mitmachen und nicht wissen, was diese Menschen auf sich nehmen müssen, wenn so ein Geistesgestörter ein Land regieren will, das ist einfach katastrophal. Zustände, die hier niemand ermessen kann, die sind da an der Tagesordnung. Wir wollen all diese Brüder und Schwestern gedenken. Denn auch in dem Lande hatten wir sehr große Versammlungen, das ging bis in die Tausende hinein, aber dann eben unter Umständen, die uns einfach nicht so geläufig sind. Und so wollen wir ihrer im Gebet gedenken. Der Bruder bat um finanzielle Unterstützung, und wir haben bereits über 6.000 in diesem Jahr für Ghana gegeben. Und ich habe ihm gesagt, Bruder, das geht alles nicht so einfach, wie du dir das denkst. Wir haben ja die Verantwortung für die ganze Welt, das kann man ruhig sagen. Andere Länder haben, oder ich sollte mal sagen, Brüder, die haben es viel einfacher. Die sorgen sich um niemand, nur um sich selber und um ihre Reisen und ihr Wohlergehen. Doch Gott hat uns aufs Herz gelegt, eben mitzutragen, Verantwortung in jeder Weise zu übernehmen. Und ich habe mir vorgenommen, so Gott es will und ich bei diesem Entschluss bleibe, mal am Ende des Jahres eine kurze Aufstellung zu machen von dem, was so hier und da ausgegeben worden ist, damit ihr auch wisst, wo euer Geld bleibt. Es ist ja notwendig, Manche Männer wollen ja sogar wissen, wo das Geld bleibt, das ihre Frauen ausgeben. Warum sollt ihr nicht wissen, wo das Geld hingeht und was damit getan wird? Also viele Grüße. Auch Helmut Frank lässt alle grüßen. Die sind hier in Ferien und einige andere auch. Ich musste, als das Einleitungswort gelesen wurde, besonders hier die Verse, die uns ja immer wieder zu Herzen gehen, weil wir wissen, was Worte ausrichten können. Einerseits können sie Heil bringen, Segen wirken und vieles Gute ausrichten. Andererseits können sie todbringend sein, vernichtend, zerstörend und so weiter. Hier sagt der Mann Gottes durch den Geist Gottes: Wer ist der Mann, der langes Leben begehrt, der viele Tage sich wünscht, um Glück zu genießen? Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor Worten des Truges. Halte dich fern vom Bösen und tue das Gute. Suche den Frieden und jage ihm nach. Ich habe an die Worte des Herrn aus Matthäus 12 denken müssen. Da sagt er in Vers 36: Ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden, davon werden sie Rechenschaft am Tage des Gerichts zu geben haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerecht gesprochen werden und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Nicht, was andere über uns sagen, wird unser Urteilsspruch sein, sondern das, was wir über andere gesagt haben, das wird dein und mein Urteilsspruch sein. Das Urteil, das der Herr sprechen wird, ist schon über deine und meine Lippen gekommen. So einfach ist das Gericht an jedem Tage. Und dann wird sich niemand beklagen brauchen. Denn du und ich, wir werden die Formulierung, die wir über unsere Lippen gebracht haben, wieder hören. Sie wird uns nicht unbekannt sein und nicht fremd. Es wird eine schöne Formulierung sein, die wir ja so gut im Griff hatten. So sieht die Sache bei Gott nämlich aus. Wir mögen manchmal darüber hinweglesen und die Worte nicht zu Herzen nehmen, worin du den anderen richtest, damit oder dadurch verurteilst du dich selber. Aber wenn wir alles zusammenfassen, dann ist das die Summe des Gerichtes, das an jenem Tage abgehalten wird. Ich sage euch aber, von jedem unnützen Wort, das die Menschen reden, davon werden sie Rechenschaft am Tage des Gerichts zu geben haben. Das ist der erste Teil. Und der zweite lautet: Denn nach deinen Worten oder aus deinen Worten, aufgrund deiner Worte, wirst du gerecht gesprochen werden und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Es wird sehr einfach sein. Macht euch keine Sorgen. Gott wird es beim Gericht gar nicht schwer haben. Absolut nicht. Das wird alles sehr leicht sein und wird reibungslos vor sich gehen. Und nicht einer wird sich anschließend beklagen müssen. Denn ihr wisst ja, seit dem Garten Eden, und davon kann sich kein Mensch freisprechen, wird die Schuldzuordnung immer dem Nächsten gegeben. Adam sagte: Das Weib, das du mir gabst. Das Weib sagte: Die Schlange. Und so schob einer auf den anderen. Das ist seitdem immer so gewesen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann ist das bis heute noch so. Aber an dem Tage wird niemand auf den anderen schieben können. Da stehst du und wirst nach dem gerichtet, was über deine Lippen gekommen ist. Der Urteilsspruch des Herrn über dich und mich ist schon vorher über deine und meine Lippen gekommen. Und da merken wir schon, dass die Sache ernst ist. Wisst ihr, als wir gläubig wurden, haben wir unter der Erkenntnis Gottes und durch Überführung des Heiligen Geistes, haben wir alles, was uns Mühe machte, im Gebet vor den Herrn hingelegt. Ich weiß noch und kann mich gut daran erinnern, unter der Predigt hat der Geist Gottes seine Hand auf die verschiedenen Dinge gelegt. Man wusste, worin man zu kurz gekommen war. Wer zum Jezorn neigte, der hat das dem Herrn so innig gebracht und bat um Lösung, um Befreiung. Jeder hat seine eigene Not erkannt, hat sie dem Herrn gebracht, hat sich durchgebetet, durchgerungen, um innerlich von dem, was ihm Mühe macht, gelöst zu werden, um dem Herrn frei dienen zu können. Das alles scheint anders geworden zu sein. Oder empfinden wir noch, dass der Heilige Geist unter der Verkündigung des Wortes zur Buße leitet, dass er überführt, wie geschrieben steht, wenn der Geist gekommen ist, dann wird er die Welt von der Sünde überführen. Er wird Zeugnis von mir ablegen, sagt der Herr. Das alles gehört dazu. Ohne dem gibt es keine Erneuerung. Menschen, die Gott erlebt haben, müssen die Punkte und die Bereiche, in denen sie erneuert werden möchten, erkennen, dass sie noch ein alter Bestandteil sind, mit dem sie vor Gott nicht bestehen können. Und als wir gestern gelesen haben, das ging mir tatsächlich zu Herzen, dass der Herr seine Jünger, die ihm nahe standen, die um ihn waren, sie hat er getadelt. Sie waren barsch, wie wir es gelesen haben gestern. Sie konnten nicht glauben und der Herr hat sie gescholten. Wir mögen manchmal sagen, mich muss jeder so nehmen, wie ich bin. Und das ist eigentlich schon richtig so. Aber wenn Gott uns nimmt, dann bleiben wir nicht so, wie wir sind. Menschen müssen uns so hinnehmen, aber Gott kann uns so nicht hinnehmen. Er nimmt uns an, aber so lässt er uns nicht. Er will umgestalten, er will neu machen. Die scharfen Ecken müssen weg. Und das, was vor ihm nicht bestehen kann, das möchte er abändern, das möchte er erneuern. Und das tut er auch. In diesem Psalm sind ja so viele Worte, auch die Weissagung mit Bezug auf unseren Herrn in Vers 21. Er behütet alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihnen gebrochen wird. Als die Soldaten die Gebeine des Herrn zerschlagen wollten, so lesen wir es im Evangelium, haben sie es nicht tun können, auf dass die Schrift erfüllt werde, es soll kein Knochen an ihm zerbrochen werden. Wie treu ist doch Gott! Da setzen die Männer an und wollen zuschlagen, wie es Gewohnheit war bei denen, die in derartiger Weise dem Tode preisgegeben wurden. Man hat ihre Knochen noch zerschlagen. Hier heben sie an und wollen zerschlagen und müssen ihre Hand runterlassen, weil durch den Geist Gottes ausgesprochen worden war, kein Knochen wird an ihm zerbrochen werden. Ist das nicht wunderbar? Ihr würdet sagen, das waren doch ungläubige, raue römische Soldaten. Was haben sie sich, dem Worte Gottes zu beugen? Vertut euch nicht. Alles, selbst der Teufel und alles wird am Ende gebeugt dastehen und zum Schemel der Füße des Herrn liegen. Wie wir in dieser letzten Predigt Bruder Brennims lesen, und lasst mich doch mal fragen, ihr braucht die Hände nicht zu heben, aber wer liest die Predigt denn eigentlich wirklich von Anfang bis zu Ende durch? Nicht nur mal reinschauen, das kann ja jeder. Aber dass ihr wirklich lest, dass ihr euch darin vertieft und den Geist Gottes durch das Wort Gottes zu euch reden lässt. Wie viele machen das wirklich? Naja, eine Hand genügt mir schon. Die anderen brauchen sie gar nicht zu heben. Lasst mich euch sagen, es sind tiefe Belehrungen in diesen Predigten. Es sind Worte der Offenbarung. Tiefe Worte der Heiligen Schrift, die uns an die Oberfläche gebracht werden, um alles im Lichte Gottes klar zu sehen. Und ich meine, es wird wohl in der Predigt sein, wo Bruder Brenhim sagt, wenn je ein Wort über die Lippen Gottes gekommen, von seinem Munde hervorkam und ausgesprochen wurde, kann es nie mehr zurückgenommen werden. Gott ist dann verpflichtet, dieses Wort zu erfüllen, dazu zu stehen, in jeder Zeit, in jeder Lage, unter allen Umständen, ganz gleich, wen es betreffen mag. Einerseits richtet uns ein solches Wort auf, wenn es Segen verheißt und uns heilbringend dient. Wenn es aber Worte sind, die das Gericht ankündigen, Worte, die uns in Aussicht stellen, wie wir eben gelesen haben, denn nach deinen Worten, noch nicht mal nach dem Worte Gottes, sicher wird Gott gemäß seinem Worte richten. Das weiß jeder. Aber hier geht es nicht nur darum, dass Gott allgemein richten wird. Gott wird jeden persönlich richten. Allgemein? Dann fühlen wir uns ja gar nicht angesprochen. Dann sind wir ja nur einer unter Millionen. Nein, denn nach deinen Worten, nicht nach seinen. Denn nach deinen, nicht nach denen deines Nachbarn oder Verwandten. Denn nach deinen Worten wirst du gerecht gesprochen werden und nach deinen Worten wirst du verdammt werden. Das ist eine sehr harte Sache. Stellt euch vor, wir kommen dorthin, müssen vor dem Gericht erscheinen und denken uns, nun wird der Herr da einen Urteilsspruch über seine Lippen ergehen lassen und vor Überraschung können wir uns nicht mehr retten. Es sind unsere eigenen Worte. Die gleiche Formulierung, die wir brauchten, wird er uns wieder hören lassen. Was dann? Was dann? Möge Gott Gnade schenken, dass wir langsam werden und wenn möglich dem Worte Folge leisten, dass der Prophet Micha mit Bezug auf die letzte Zeit geschrieben hat, wer weise ist in dieser Zeit, der schweigt. Wenn wir Gottes Wort verkündigen, dann nicht um unser Urteil oder unsere Meinung anderen weiterzugeben, sondern um Gott dadurch die Möglichkeit zu geben, dass er zu uns durch sein Wort reden kann. Und ich sage euch, das habe ich schon am Mittwoch was wohl betont, wenn Gott wirklich zu uns redet, dann ist das so gewaltig. Das dringt in unser Herz. Und wir haben gar kein Bedürfnis, nach einem Gottesdienst mit irgendjemandem lange zu reden und alles noch einmal wieder in die Runde zu drehen, sondern das Wort beginnt zu arbeiten. Und wir fangen an, es in unserem Herzen zu bewegen und möchten uns am liebsten irgendwo verbergen und mit Gott alleine sein, damit sein Wort weiter zu uns rede, damit nicht andere zerreden, sondern die Wirkung des Redens Gottes in uns offenbar werden könnte. Es gibt da noch Worte der Heiligen Schrift, die wir nachlesen könnten, die uns sicher auch zu Herzen gehen werden. Es geht ja in dieser Zeit darum, dass alle von Gott gelehrt sein müssen. Und gerade die Formulierung, die ich schon gestern Abend hier erwähnte, aus dem besagten Gespräch, wenn man einerseits behauptet, es ist doch genau das Gleiche. Dieselben Predigten werden doch gelesen. Die sind doch da, das ist doch die Grundlage. Und dann kommt der kleine Satz hinterher. Es ist nur ein wenig anders. Man muss darüber lächeln. Aber wisst ihr, am besten wäre es, man könnte darüber weinen. Einerseits die Behauptung, es sind die gleichen Predigten, es ist dasselbe. Und dann plötzlich, es ist nur ein wenig anders. Ich habe es gestern schon angedeutet, im Garten Eden hatte Gott der Herr gesprochen. Und das, was der Eva dann wiedergegeben wurde, war nicht mehr dasselbe. Es war verändert, es war anders wiedergegeben, wie der Mund des Herrn es ausgesprochen hatte. Man hat tausendmal sagen können, es ist doch da das Wort aus 1. Mose 3, Vers so und so. Ja, das mag stimmen, es war das Wort aus 1. Mose 3, so und so. Aber jetzt, nachdem es der Eva frisiert und verändert zurückgegeben wurde, war es nicht mehr das lebendige, ewig bleibende Wort Gottes. Es war eine Lüge, die Satan der Eva serviert hat. Ja, und dann natürlich die Bemerkung, es ist dasselbe, nur ein wenig anders. Oh, das sollte uns zu Herzen gehen. Da war nicht viel anders. Nur ein wenig, und das genügte, um die ganze Schriftstelle auf den Kopf zu stellen. Vorher war es Leben und eine Weisung Gottes, jetzt war es eine Deutung des Feindes und birgte oder barg Tod in sich. Das ist der große Unterschied. Und wenn Bruder Branham immer wieder gesagt hat, dass die beiden Dinge ganz nahe beieinander sein werden, dann brauchen wir das nicht in aller Welt zu suchen, sondern um uns herum. Und das ist der Grund, weshalb wir mit allem, was in uns ist, am Worte Gottes festhalten und nichts hinzufügen, nichts deuten, sondern so glauben, wie die Schrift sagt, so glauben, wie die Schrift durch den Geist Gottes geoffenbart wurde, und dem werden wir bis zum letzten Tage nichts hinzufügen. Dazu hat Gott uns geholfen und es uns ins Herz gelegt. Hier steht geschrieben, und zwar Johannes 6, und zwar Vers 44 und dann besonders Vers 45. Da wollen wir noch einmal diesen Vergleich ziehen. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn dann am jüngsten Tage auferwecken. Es steht ja bei den Propheten geschrieben, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der vom Vater gehört hat und gelernt hat, kommt zu mir. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Die Offenbarung Jesu Christi ist etwas so Kostbares, die nur denen zuteil wird, die zu Gott kommen. Weiter steht, nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, denn nur der eine, der von Gott her ist, nur der hat ihn gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer da glaubt, hat ewiges Leben. Es ist nicht irgendein Glaube, der uns selig macht, sondern dieser göttliche, der durch Jesus Christus in uns hineingelegte, der aus dem Worte Gottes kommende, durch den Geist Gottes in dein und mein Herz hineingelegt. Das ist der Glaube, der selig macht. Nicht ein Glaube, nicht eine Überzeugung, sondern dieser Glaube, der in Jesus Christus, unserem Herrn, verankert ist. Und wir wissen, Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. In Epheser 2, Vers 14 steht, denn er ist unser Friede. Er, der die beiden Teile zu einer Einheit gemacht und die trennende Scheidewand, die Feindschaft, weggeräumt hat, nachdem er durch die Hingabe seines Leibes das Gesetz mit allen seinen in Satzungen gefassten Geboten beseitigt hatte, um so die beiden in seiner Person zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umzugestalten. Es geht einfach darum, dass wir in dieser letzten Zeit, in den Tagen, wo wir mit der Wiederkunft des Herrn rechnen, nicht einem Selbstbetrug erliegen und nicht in einer Schein- oder Traumwelt erfunden werden, wenn der Herr kommt, sondern dass wir in dem Reiche Gottes die göttliche Realität in unserem persönlichen Leben erfahren hätten und dass wir ein Bestandteil des Reiches Gottes wären und dass Gott in uns sein könnte, wie er es in seinem Worte verheißen und am Anfang in seiner Gemeinde war. Wir sollen zu einem einzigen neuen Menschen als Friedensstifter umgestaltet worden sein. Das bedeutet Golgatha in der letzten Konsequenz. Vergebung, Versöhnung, ja und Amen dazu. Aber das Ergebnis, das Resultat deiner und meiner Versöhnung und Vergebung ist doch nicht nur Versöhnung und Vergebung. Es muss zu einem neuen Leben in Christus kommen. Nach dem Wort der Schrift ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Es kann niemand sagen, ich bin in Christus und ist dabei eine alte Schöpfung geblieben. Das geht nicht. Alte Schöpfung sind wir außerhalb des Christus. Wenn wir in ihm sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. In ihm kann nichts Altes sein, denn er ist der Anfang dieser göttlichen Schöpfung, gemäß dem Worte aus Offenbarung Kapitel 3. Da spricht der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Und an ihm war nichts vom alten Wesen, nein, er war als Sohn Gottes erwiesen nach dem Geist der Heiligkeit. So schreibt es Paulus an die Römer wohl im ersten Kapitel. Hier wird uns gesagt, dass wir zu einem neuen Menschen als Friedensstifter umgestaltet worden sind. Ein Mensch, der keinen Frieden stiftet, ist kein neuer Mensch in Jesus Christus, unserem Herrn. Er mag sich der Vergebung rühmen. Er mag sagen, ich glaube an die Versöhnung. Aber das rechnet ja erst mit der Vergangenheit ab. Das hat ja erst mit Erlösung zu tun. Aber Erlösung ist ja nicht damit zu Ende, dass wir Vergebung empfangen, sondern dass etwas Neues entsteht durch die Gnade unseres Gottes. Wie ich am Anfang sagte, in Zeiten der Erweckung hat der Geist Gottes so mächtig gewirkt, dass Menschen überführt wurden von den Dingen, mit denen sie vor Gott nicht bestehen können. Es war ein Seufzen, ein Schluchzen, es war ein Beten, ein Ringen, man wollte durchdringen. Und das, was einem selber Mühe machte und dem Herrn nicht wohlgefiel, abgeändert sehen. Manchmal dauerten solche Gebete ihre Zeit, aber sie trugen ihre Früchte davon. Und wir müssen es uns sagen lassen, der Geist Gottes leitet zur Buße. Er schenkt Erkenntnis über das, was vor Gott nicht recht ist. Und dann heißt es hier weiter, und die beiden zu einem einzigen Leibe mit Gott durch das Kreuz zu versöhnen, nachdem er durch dieses die Feindschaft getötet hatte. Da, wo die Feindschaft getötet wurde, wird Versöhnung, ja wird Frieden mit Gott offenbar werden können. Oh, dass wir es nicht nur mit Hingebung singen würden, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Jeder kann hingegeben singen, kann Augen schließen, aber die endgültige Frage besteht doch darin, haben wir uns das nur so gesagt und anderen, oder ist es göttliche Realität? Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, dann jubelt und jauchzet das Herz. Haben wir es nur gesungen oder ist es wirklich so? Daran wollte ich mich aber gar nicht aufhalten. Hier in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel im 9. Vers steht, was sodann die Bruderliebe betrifft, so brauchen wir euch über diese nicht brieflich zu unterweisen, denn ihr seid selber von Gott gelehrt worden, einander zu lieben. Hier stehen ähnliche Worte wie im Johannesevangelium, denn sie werden alle von Gott gelehrt sein. Damals war es noch in der Zukunft, der Herr hat gelehrt Und dann sagte er, ich werde euch den Tröster, den Heiligen Geist senden. Er wird euch über alles belehren. Er wird euch in alle Wahrheit einführen. Und hier wird es nun schon als Tatsache dargestellt. Denn ihr seid selber von Gott gelehrt worden, einander zu lieben. Da könnte man fragen, wann hat Gott uns gelehrt? Wie hat er uns gelehrt? Und darauf dürfen wir ganz getrost sagen, er hat sich viel Mühe gegeben und hat uns Jahr aus und Jahr ein gelehrt. Von unserem Herrn steht geschrieben, er fing an, beides zu tun und zu lehren. Er hat das Tun vor das Lehren gestellt. Wir haben das Lehren vor das Tun gestellt. Und wir hinken nicht nur auf einem Fuß, sondern an beiden und gehen geistlich auf Krücken. Er fing an, beides zu tun und zu lehren. Und zwischen dem Tun und dem Lehren war kein Unterschied. Beides ging mit zwei Schritte im Gleichschritt nebeneinander. Hier wird uns gesagt, denn ihr seid selber von Gott gelehrt worden. Und im Hebräerbrief können wir nachlesen, da steht das Wort ja aus dem Propheten Jesaja, dem 45. Kapitel, dass nicht ein Bruder den anderen belehren wird, sondern sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder selber. Hier steht das Wort selber. Also nicht ein anderer hat dich und mich gelehrt, sondern Gott hat jeden selber gelehrt, hat jeden persönlich belehrt. Und deshalb werden nur diejenigen, die unter der göttlichen Belehrung gesessen und nicht von anderen belehrt worden sind, zu der göttlichen Einheit im Geiste kommen. Denn jeder, der andere belehren will, auch das habe ich am Mittwoch gesagt, ich wünschte, ich könnte es so sagen, dass es allen vom Scheitel, wer ihn noch hat, bis zur Fußsohle dringen würde. Ein jeder, der noch andere belehren möchte, hat von der göttlichen Belehrung noch nicht das ABC begriffen. Der liegt noch völlig daneben. Der hat sich noch nicht auf die Schulbank gesetzt. Der hat noch nicht Platz genommen. Der rennt noch herum und weiß überhaupt nicht, dass göttliche Belehrung in göttlicher Ordnung geschieht. Es gibt ihrer zu viele, die unterwegs sind, um andere zu belehren. Mögen sich doch alle auf die Schulbank Gottes setzen und die Belehrung anhören. Dann haben sie viel zu tun und keine Zeit mehr, andere zu belästigen und ihnen ihre Meinung, ihre Ansicht, die ja immer richtig ist. Ich habe noch keinen getroffen, dessen Ansicht verkehrt war. Wenn fünf Leute da sitzen und jeder gibt seine Ansicht, dann ist jeder für ihn richtig. Aber die nützt keinem etwas. Hier steht, denn ihr seid selber von Gott gelehrt worden. Das ist etwas ganz Wunderbares. Dahinter stehen dann diese Worte, einander zu lieben. Wir haben begriffen, dass Gott lehrt. Und da, wo er sich offenbaren kann und Menschen seiner Belehrung Gehör schenken, da fließt der Strom seiner göttlichen Liebe in unsere Herzen hinein. Meint nicht, dass jemand in der Gegenwart Gottes sein kann und dann bleiben, wie er ist. Er wird verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und von Klarheit zu Klarheit geführt, wie es uns von Paulus im Brief an die Korinther dargelegt wird, nämlich in das Bild des Herrn umgestaltet. Ein weiteres Wort, das ich noch lesen möchte, ist im 2. Timotheus, im 2. Kapitel. Auch hier sind Worte, die wir uns zu Herzen gehen lassen sollten, von Vers 15, vielleicht schon von Vers 14. Dies bringe allen in Erinnerung, ermahne sie eindringlich vor dem Angesicht Gottes, sich auf keinen Streit um Worte einzulassen, was zu nichts nütze ist und nur zur Verstörung der Zuhörer führt. Auch das ist ein sehr wichtiges Wort. Göttliche Belehrung kommt nicht da, wo wir miteinander streiten und verhandeln. Da kommt nämlich der Teufel und bringt alles durcheinander. Göttliche Belehrung kommt da, wo das Wort unter der Salbung des Heiligen Geistes ergeht und wo der Geist das Wort nehmen und es jedem als Offenbarung in das Herz hineinlegen kann. Haben wir dieses Wort nicht schon alle als Wahrheit, die uns nicht ganz ungeschoren davonkommen ließ, erfahren? Hat nicht Streit über Worte Zerstörung der Zuhörer gebracht? Man sagt ja schon im Volksmund, wo zwei sich streiten, da freut sich der Dritte. Und wenn es um geistliche Dinge geht, dann ist der Dritte in jedem Fall immer der Teufel und wer sonst noch herumstehen oder sitzen mag. Der Teufel ist nämlich darauf bedacht, alles durcheinander zu bringen. Und er nimmt das Wort. Er kam ja auch zum Herrn. Und das ist ja das eigentlich Verwunderliche. Wenn der Teufel nur mit seinen eigenen Worten käme, dann würde man ihn sofort durchschauen, unterscheiden und wissen, das ist der alte Feind. Aber er kam ja sogar zum Herrn mit dem Worte Gottes und sagt, es steht doch geschrieben, er wird seine Engel senden, dass sie dich auf Händen tragen und du wirst deinen Fuß nicht am Stein stoßen und so weiter. Das Wort steht heute noch geschrieben. Aber der Teufel hat doch kein Recht, mit dem Worte Gottes umzugehen. Er hat nur das Recht, sich zu beugen und dem ihm zugewiesenen Platz einzunehmen. Und er wird da sein, in dem Ort, in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Es ist dann aber auch nichts Verwunderliches, so schreibt Paulus, wenn ich's recht habe, im letzten, im 11., 2. Korinther Kapitel 11, da schreibt er an die Gemeinde zu Korinth, und auch das ist ein sehr wichtiges Wort, in Vers 4, denn wenn irgendjemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen andersartigen Geist empfangt, den ihr nicht durch uns empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht von uns erhalten habt, so lasst ihr euch das bestens gefallen. Ist das nicht eine traurige Feststellung? Was muss ein Paulus darüber empfunden haben, dem die Sache Gottes am Herzen lag, der damit verwachsen war, der damit schlafen ging und wieder aufstand, jeder Schritt, den er machte, er war mit der Sache Gottes verbunden. Und plötzlich muss er den Leuten, denen er jahrelang gepredigt hat, schreiben, ihr lasst euch das sehr leicht gefallen, wenn jemand daherkommt, euch ein anderes Evangelium verkündigt und einen andersartigen Geist empfangt und Jesus ganz anders verkündigt wird, dann lässt ihr euch das bestens gefallen. So steht das hier geschrieben. Ich lese es wörtlich. So lasst ihr euch das bestens gefallen. Ich habe mich manchmal gewundert, und stünden solche Worte der Schrift nicht für uns geschrieben, dann könnte man verzagen und sich die Frage stellen, mein Gott, wie ist es möglich, dass Menschen jahrelang unter der reinsten Verkündigung gesessen haben, die seit den Tagen der Apostel auf Erden war, und dann dieses und jenes hören und es glauben, wo wirklich, wie man im Volksmund sagt, ein Blinder mit dem Krückstock fühlen kann, dass die Sache nicht in Ordnung ist. Aber es war schon damals so, und wir müssen damit rechnen, dass es in unseren Tagen noch viel schlimmer sein wird. Es kann nicht anders sein, aber Gott kennt die Seinen und wird sie bewahren. Dann nimmt Paulus Bezug auf diese Leute, die Jesus anders verkündigen, ein anderes Evangelium und einen andersartigen Geist empfangen haben, und sagt in Vers 13, denn diese Leute sind Lügenapostel, unredliche Arbeiter, die nur die Maske von Aposteln Christi tragen. Und dann kommt der Satz. Und das ist kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt ja das Aussehen eines Lichtsengels an. Da ist es denn nichts Verwunderliches, wenn auch seine Diener mit der Maske von Dienern der Gerechtigkeit auftreten. Doch ihr Ende wird ihrem ganzen Tun entsprechen. Paulus hat sich nicht gescheut, er hat nicht gezögert und hat die Leute beschrieben und sagte, es sind unredliche Arbeiter und meint, es ist ja kein Wunder, denn Satan selbst gibt sich das Aussehen des Engels des Lichts. Und dann, da ist es denn nichts Verwunderliches, wenn auch seine Diener, also Diener Satans, jetzt stellt euch mal vor, und die kommen und predigen euch das Evangelium. Und sie kennen das Evangelium besser, wie von Gott gesandte Knechte. Ist das eine leichte Sache? Das ist nichts Einfaches. Glaubt es mir. Aber so wie es damals war, so ist es am Ende. Ihr könnt mir glauben, alles, was von Gott kommt, führt auch wieder zu Gott. Es verbindet mit Gott. Es verbindet untereinander. Es ist keine Kriegserklärung da drin, sondern eine Zusammenarbeit durch den Geist. Denn so steht's geschrieben, das alles wirkt ein und derselbe Geist. Und wenn es ein und derselbe Geist wirkt, dann sind's verschiedene Aufgaben, aber ein und derselbe Herr. Verschiedene Dienste, aber ein und derselbe Gott. Verschiedene Aufträge, aber ein und derselbe Geist. So können wir es in 1. Korinther im 12. Kapitel nachlesen. Da, wo Unstimmigkeiten hervorkommen, wo Spannungen entstehen, wo Unterschiede zutage treten, Schluss. Da gibt es keine Kompromisse mehr. Da kann man 100-mal sagen, ja, es ist doch dasselbe. Es sind doch die gleichen Predigten. Und dann hinterher muss man zugeben, es ist nur ein wenig anders. Aber gerade dieses ein wenig setzt alles aus dem Gleichgewicht und es wird nicht vor Gott bestehen können. Dann heißt es hier, Seid eifrig bemüht, sei in der Einzahl, sei eifrig bemüht, dich Gott als bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, weil er das Wort der Wahrheit richtig darbietet. Luther sagt dort, Recht teilt. Und auch das ist notwendig, das Wort der Wahrheit, nicht aus Streitsucht, nicht um die eigene Meinung zu rechtfertigen, sondern auf Antrieb des Geistes kommt göttliche Belehrung und das Wort der Wahrheit wird richtig geteilt. Und dann die Mahnung mit den wertlosen leeren Geschwätzen. Manche mögen es Predigt nennen. Paulus nennt es Geschwätz. Mit den wertlosen leeren Geschwätzen, dagegen sollst du nichts zu tun haben, denn sie werden immer tiefer in die Gottentfremdung hineingeraten. Ich habe mich am Freitagabend in Salzburg über den Ausspruch von Bruder Alois Bogomolets sehr gefreut. Er sagte, Bruder Frank, wenn ich zu den Versammlungen komme, dann nicht von diesem das und von jenem etwas anderes zu hören, sondern ich komme, um Gottes Wort zu hören. Und er sagte wörtlich, jedes Mal habe ich noch mehr empfangen, wie ich erwartet habe. Das ist eigentlich die richtige Einstellung und dürfte das Zeugnis eines jeden Gotteskindes sein. Der Herr hat doch die Fülle. Wenn wir zu ihm kommen, werden wir nicht leer ausgehen, sondern aus dieser Fülle nehmen Gnade um Gnade. Und ihr Gerede, also noch nicht mal eine Predigt, sondern ihr Gerede, ihre Lehre, in Klammern, wird wie ein Krebsgeschwür immer weiter um sich fressen. Und ihr wisst ja, dass da keine Heilung mehr ist. Es gibt für Krebs irdisch keine Heilung und geistlich auch nicht. Und ich habe es hier schon gesagt, wie Bruder Brenhim in dem Film dargelegt hat, wir mögen eine Krankheit als Krebs bezeichnen, weil die Ärzte da nun eben etwas sehen, was 1000 Füße hat und sich das so verbreitet, nicht wahr? Keine Gestalt, keine Form hat, sieht nichts nach nichts aus, nichts einem Tier oder sonst was ähnlich, nur eine Verbreitung von irgendwelchen Dingen, die da zu sehen sind. Und das Ähnlichste, was so die Röntgenaufnahmen zeigen konnten, war eben ein Krebs. Und man sagte, gut, das ist dann ein Krebs. Und Bruder Brenhim sagt, das ist ein Dämon, der diesen Menschen befallen hat und der darin sich selber etwas aufbaut und verbreitet, um das Leben des Menschen zu nehmen. Und wir alle, wir würden sagen, ach ja, das ist doch nur eine andere Lehre, ein wenig anders. Und hier wird es als Krebs bezeichnet. Und wenn wir dieser Sache ganz auf den Grund gehen, dann ist es ein Dämon, der diesen Krebs verursacht hat. Und was dann? Was dann? Ihr Lieben, die Sache ist nicht so einfach, wie wir sie uns machen. Und wir haben hier nur ein paar Briefe, die Apostel an die Gemeinden geschrieben haben. Und was schöpfen wir aus diesen wenigen Briefen? Stellt euch vor, wir hätten da sitzen können, um wochenlang, monatelang oder jahrelang aus ihrem Munde die göttliche Belehrung zu empfangen. Was wäre das gewesen? Gott möge uns helfen, Gnade zu schenken und Gnade schenken, dass wir es erfassen und dass wir es begreifen, worum es geht. Und damals waren ja nur zwei genannt, zu ihnen gehören Hymenäus und Philetius, die in Betreff der Wahrheit auf Abwege gekommen sind, die da behaupten, die Auferstehung habe schon stattgefunden. Sie bringen dadurch manchen um seinen Glauben. Wir als Menschen wären ganz tolerant, wenn jemand sagt, der Herr sei 1963 herabgekommen und das und jenes ist schon gewesen und so weiter. Und wir sitzen dann da und hören, denken uns den Teil, aber wir müssen die Sache durchschauen. Es ist ein Dämon. Jede falsche Lehre hat ihren Ursprung in einem Dämon, der sich der Menschheit bemächtigt, ganz gleich, wer es sein mag. Und da mögt ihr sagen, das ist ein hartes Stück. Nein, so ist es. Hart ist es, aber nicht zu hart. Es ist besser, dass wir es jetzt wissen und dass wir es auch beherzigen und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Ich habe mir die Sache in der englischen Predigt wesentlich besser notiert, aber es muss wohl doch 2. Petrus 2 sein. Hier steht, es sind allerdings auch falsche Propheten unter dem Volk aufgetreten, wie es auch falsche Lehrer unter euch geben wird, welche verderbliche Irrlehren heimlich bei euch einführen werden. So sieht das aus. Ich habe auch diesmal aus der Bibel gelesen, 2. Petrus, 2. Kapitel. Wir leben in den letzten Tagen. Wir brauchen einen festen Stand, ein Fundament, einen unbeweglichen Grund. Den Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Und auf diesem Grunde muss festes, unbewegliches Material gebaut werden. Und Paulus schreibt in 1. Korinther, im 3. Kapitel vielleicht von Vers 10, jeder baue darauf weiter. Und er beschreibt auch, wie man darauf bauen kann. Ihr Lieben, der Grund ist gelegt. Und es heißt hier, hier steht sogar im nächsten Vers das Wort, und ich habe es im Moment gar nicht gewusst. 2. Timotheus 2, Vers 19. Doch der feste, von Gott gelegte Grund, warum, bleibt trotzdem bestehen und trägt als Siegel die Inschrift: Der Herr kennt die Seinen. Und es halte sich von der Ungerechtigkeit jeder fern, der den Namen des Herrn nennt. Ist das nicht etwas Wunderbares? Trotz alledem, was um uns herum geschehen mag, bleibt der von Gott gelegte Grundbau bestehen. Daran kann niemand etwas rütteln. Es ist ein Felsen, der unbeweglich ist und bleiben wird. Darauf sollen wir gegründet werden. Der Herr kennt die Seinen. Und die Seinen sind von ihm gelehrt. Die Seinen mögen nicht hohe Bibelerkenntnis haben, aber sie werden unterscheiden, wer zu ihnen spricht. Innerlich werden sie feststellen, wenn es von Gott ist, und auch merken, in dem Falle, wenn es nicht von Gott ist. Jetzt steht hier weiter. In einem großen Hauswesen gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und zwar die ersteren zu ehrenvoller Verwendung, die letzteren zu ungeehrtem Gebrauch. Wenn nun jemand sich von diesen völlig rein erhält, so wird er ein Gefäß zu ehrenvoller Verwendung sein, ein geheiligtes, für den Hausherrn brauchbares, zu jedem guten Werk geeignetes. Das wollen wir ebenfalls zu Herzen nehmen, uns von allem, was hier Hymenäus und Philetius und wie sie alle heißen mögen, was sie über die Auferstehung oder über die Entrückung oder über andere biblische Themen sagen, darauf können wir verzichten. Was nützt mir ein biblisches Thema, wenn die Darlegung über das Thema unbiblisch ist. Das müssen wir unterscheiden. Und da noch die schöne Formulierung, wir brauchen den Entrückungsglauben. Ja, ich glaube, was Gottes Wort sagt. Es bedarf nicht deiner und meiner Anstrengung, sondern die er gerufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, die hat er auch geheiligt. Und denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Soll ich es euch hier aus Römer 8 von Vers 28 vorlesen? Da steht's doch geschrieben. Und hat, vielleicht soll ich's doch lesen, damit ihr alle wisst, dass es im Worte Gottes geschrieben steht. Ich lese von Vers 29. Denn die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Können wir darauf Amen sagen? Amen. Die er im Voraus dazu bestimmt oder ersehen hat, die hat er ja auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Die Vorherbestimmung ist doch nicht nur dazu da, dass wir hier auf den Stühlen sitzen, um das Wort zu hören, sondern dass wir dort ankommen und in das Bild Jesu Christi, des Sohnes Gottes, umgestaltet sind. Das ist doch Vorherbestimmung Gottes. Wir lesen weiter. Dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte eben der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und die, welche er vorausbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, denen hat er auch die himmlische Herrlichkeit verliehen. Ja, das ist doch Gottes Wort. Und das glauben wir von ganzem Herzen. Wenn es in deiner Seele wirklich durch den Geist als Zeugnis hineingelegt worden ist, dass du vor Grundlegung der Welt von Gott vorherbestimmt wurdest, um erlöst zu werden, dann muss es in deinem Herzen genauso sein, dass du vorherbestimmt worden bist, die Herrlichkeit Gottes zu sehen und in das Bild Jesu Christi umgestaltet zu werden. Wenn Johannes in 1. Johannes 3 von Vers 1 schreibt, noch ist nicht offenbar geworden, was wir eins sein werden, Vers 3. Wenn es aber offenbar werden wird, dann werden wir ihm gleich sein. Dann ist doch das die gleiche göttliche Sprache. Dann haben wir damit doch keine Mühe mehr, sondern wir wissen, dass Gott einen Plan mit uns hat und dass wir ein fester Bestandteil dieses göttlichen Planes geworden sind. Sind wir etwa davon abhängig, bis irgendein Bruder zu uns kommt und uns eine Belehrung über ein biblisches Thema gibt? Wenn Gott solch eine Armseligkeit eingeplant hätte, wo wären wir da geblieben? Nein, unsere Seele ist in Gott durch das lebendig machende Wort verankert worden. Und da möge kommen, was kommen will. Nicht, dass wir uns in die Brust werfen und meinen, wir werden das schon schaffen. Nein, wir setzen unser Vertrauen auf Gott, den Herrn, und wissen, dass er es wohlmachen wird. Und keiner, der sein Vertrauen auf ihn setzt, wird zu Schanden werden. Auch du nicht, liebes Herz. Du nicht, lieber Bruder und liebe Schwester. Wenn geschrieben steht, keiner, dann bedeutet das keiner. Dann kann nicht jemand kommen und sagen, vielleicht wird doch jemand. Nein, das vielleicht ist nicht von Gott. Das keiner ist von Gott. Keiner, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, wird zu Schanden werden. Steht nicht, keiner, der sein Vertrauen auf Menschen setzt oder auf sich selber. Das steht nicht. Aber wenn du und ich unser Vertrauen auf den Herrn setzen, dann können wir nicht zu Schanden werden. Es möge kommen, was da kommen will. Gelobt und gepriesen sei der Name des Herrn. Möge er Mut und Kraft in unser Herz hineinlegen und uns durch seinen Geist leiten. Ich wollte an sich noch das eine Wort gelesen haben, dass wir die Salbung empfangen haben, die uns ja alles lehrt. Ich lese es nur und damit komme ich dann zum Schluss. 1. Johannes 2, Vers 27. Und was euch betrifft, so bleibt die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, dauernd in euch. Und ihr bedürft keiner anderweitigen Belehrung. Nein, wie seine Salbung euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Menschen laufen hier, rennen dort, wollen immer etwas Neues, immer eine neue Erkenntnis hören und haben die göttliche Belehrung noch gar nicht erhalten, noch gar nicht verstanden. Die göttliche Belehrung kommt unter der Salbung des Heiligen Geistes. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und wo diese Dinge des Wortes Gottes gepredigt werden, durch die Leitung des Heiligen Geistes, da ist die Salbung des Geistes über denen, die zuhören und sie empfangen. Durch die gleiche Salbung und Inspiration des Geistes, das lebendig machende Wort und die göttliche Belehrung. Wie schön, dass hier geschrieben steht. Und ihr bedürft nicht, oder ihr bedürft keiner andersweitigen Belehrung. Nehmen wir es uns zu Herzen. Hätten wir dieses Wort vor Jahren den Menschen eingeschärft, es ihnen gesagt, wachsam zu sein und darauf zu achten, im Worte Gottes zu bleiben. Möge Gott Gnade schenken, möge er zu uns reden und zu allen, die er dazu bestimmt hat, seine Herrlichkeit zu schauen. Diese Salbung, die ihr empfangen habt, wird dauernd in euch bleiben und ihr bedürft keiner anderweitigen Belehrung. Nein, so wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist sie auch wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Der Herr hat Gnade geschenkt und hat über alles Belehrung gegeben. Und diese göttliche Belehrung ist klar und ist wahr, ist keine Lüge darin. Aber so wie die Schlange das Wort Gottes nahm, das heilig und wahr gewesen ist, und hat es ein wenig anders geformt und machte eine Lüge daraus. So ist es auch mit allen passiert, die das geoffenbarte Wort genommen haben und ihre eigene Meinung hineingelegt. Und damit, wie hier geschrieben steht, sieht doch den Vergleich. Ich möchte ihn gar nicht gerne tun, es liegt mir nicht, aber steht doch hier. So ist sie auch wahr und ist keine Lüge. Ja, was ist denn nicht wahr? Was ist denn eine Lüge? Das haben wir sicher heute Morgen verstanden. Keine Lüge hat ihren Ursprung in der Wahrheit. Denn Gottes Wort hat seinen Ursprung in Gott und Gottes Wort ist die Wahrheit. In dem Moment, wo der Feind sich des Wortes bemächtigt, macht er eine Lüge und gibt sie dann als Supererkenntnis, als eine Sache, die weise macht, die klug macht, die mehr Verständnis aufweist, die tiefer und höher liegen mag, wie es den Anschein hat, aber man stürzt dabei herunter. Es war gut für die Augen, gut für die Ohren, aber schlecht fürs Herz. Betrug lag darin. Der Stachel des Todes hatte gestochen. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir dieses alles zu Herzen nehmen und ihm dafür danken, dass wir Gnade gefunden haben vor seinem Angesicht und das aufnehmen dürfen in Reinheit, in Klarheit, als Wahrheit, was er uns in dieser letzten Generation aus seinem Worte durch die Botschaft zuteil werden ließ. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.